Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Welche Angebote macht die Berlinale in diesem Jahr? Wieso öffnet die deutsche Botschaft ausgerechnet in Kamerun ein deutsches Haus? Und was hält der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald davon, Jugendliche für rechtsextremistische Äußerungen in Schulen vor Gericht zu stellen? Themen dieser Stunde. Ab 12. Februar steppt in Berlin wieder der Bär. Zum 76. Mal findet die Berlinale statt mit fast 280 Filmen aus 80 Ländern. Das ist heute unter anderem auf der mit Spannung erwarteten Pressekonferenz bekannt gegeben worden über den Wettbewerb mit 22 Filmen, von denen 3 aus deutscher Produktion stammen. Wachjurychef Wim Wenders, Festivalchefin Trisha Tuttle lobte die Vielfalt. Wer von dieser Auswahl nicht begeistert sei, würde das Kino nicht lieben.
I think what was exciting for us as a selection committee is just how diverse these films are. I really, really believe that if you don't find something that you love here, then you don't love cinema.
Trisha Tuttle heute auf der Pressekonferenz, auf der das Berlinale-Programm 2026 vorgestellt worden ist. Unser Filmkritiker Patrick Welinski war natürlich dabei. Als Trisha Tuttle ihr Amt vor 2 Jahren übernahm, hat sie versprochen, die Berlinale zu modernisieren, irgendwie zugänglicher zu machen. Erinnert sie sich noch daran in diesem Jahr?
Gute Frage. Ich glaube, die großen Neuerungen, die ich auch erwartet habe, auch infrastrukturell, die lassen noch auf sich warten. Viele Dinge waren angekündigt, ein Redesign, ein moderner Auftritt der Berlinale insgesamt. Davon hat sie heute nicht so viel erzählt. Was sie allerdings gezeigt hat, ist ein Engagement für jüngeres Publikum, sagen wir mal für die Kritiker der Zukunft. Da hat sie dieses Jahr ein sehr schönes, spannendes Projekt auf die Beine gestellt, denn junge Berlinerinnen und Berliner zwischen 18 und 25 Jahren kommen nur für 6 € in viele Filme auf der Berlinale. Das erhöht natürlich den Zugang, macht aus der Berlinale auch kein elitäres Festival, das nur auf bestimmte Milieus abzielt. Es sind auch Sponsoren dazugekommen wie TikTok, auch da das Zeichen TikTok, jung, modern, Social Media. Also man sieht, dahingehend hat sich viel getan, aber die großen Fragen, die angespannte Lage der Kinosituation am Potsdamer Platz, wo bleibt das Festivalzentrum, auf diese Fragen gab es heute zumindest noch keine Antwort.
Herzstück ist und bleibt bei jedem Filmfestival der Wettbewerb. Was spiegelt die diesjährige Auswahl auf der Berlinale für Sie wider?
Ja, zumindest eine gewisse Sorge, die man schon seit ein paar Jahren hatte. Man spricht auch von der Verzwergung der Berlinale.
Oh je.
Ja, ich weiß, ich kann die Frage natürlich erst richtig beantworten, wenn ich alle diese Filme gesehen habe. Aber nach der Pressekonferenz stand ich mit Kolleginnen und Kollegen aus den deutschen Feuilletons zusammen und wir waren ein bisschen ratlos von dieser Auswahl. Wir haben sehr stark darüber nachgedacht, ob die Berlinale international vielleicht wirklich diese großen, interessanten Projekte nicht mehr anziehen kann. Denn der Wettbewerb ist zwar mit 22 Filmen sehr üppig bestückt, aber diese Üppigkeit, die wirkt fast so ein bisschen wie ein Schutzschild. Sie erzeugt so eine Idee von Vielfalt und Fülle und lenkt ein bisschen ab, dass eben ganz große Titel fehlen. Also im Vorfeld wurde diskutiert über das Drama The Drama mit Robert Pattinson, das Frankenstein-Musical The Bride mit Maggie Gyllenhaal, der neue Film von Pedro Almodóvar, Filme, die alle im März in die Kinos kommen, 2 Wochen, nachdem die Berlinale vorbei ist. All diese Werke sind nicht da. Auf diese Werke hat die Berlinale keinen Zugriff. Es scheint ein massives Imageproblem zu geben innerhalb der Branche. Und es ist eigentlich schade, weil es fehlen wirklich ganze Kinoregionen. Das französische Kino, das italienische, das osteuropäische. Da ist irgendwas passiert. Die Berlinale hat anscheinend ein wenig, ja, das Vertrauen verloren, wenn der ungarische Filmemacher Cornel Mundruccio und der Brasilianer Karim Aynuz die größten Namen des Wettbewerbs dieses Jahr sind, dann muss man sagen, ist das Problem vielleicht größer, als ich im ersten Moment erwartet habe.
Lässt sich das erklären? Und wer steht denn jetzt im Wettbewerb?
Ja, es lässt sich schon erklären. Ich glaube, dass die Berlinale nach diesem Antisemitismus-Zwischenfall vor 2 Jahren sehr stark an einem Image-Schaden, gerade im sogenannten globalen Süden leidet. Da ist die Filmindustrie ja auch sehr stark. Ich glaube, da muss man noch sehr viel Vertrauen aufbauen. Ansonsten ist der Blick auf diesen Wettbewerb interessant, denn gerade was zum Beispiel das amerikanische Kino ansieht, haben wir einen Dokumentarfilm von einer recht unbekannten Dokumentarfilmemacherin Ebenen zwei Independent-Filme, von dem einer ganz interessant zu werden scheint. Den Namen sollten wir uns vielleicht merken. Queen at Sea heißt dieses Drama über einen demenzkranken Mann und die Frage, wie man ihn pflegt. Und gespielt wird die Frau, die ihn pflegt, von Juliette Binoche. Und das ist auch schon der große Star-Auftritt, den dieser Film zumindest garantiert. Aber sonst sucht man natürlich die großen Filme, auf die alle auch warten. Ehrlich gesagt, vergebens.
Ich habe jetzt erst den Hauch einer Ahnung, weiß aber, weil ich es auch schon gesagt habe, drei deutsche Filme werden am Wettbewerb teilnehmen, was ja eigentlich ziemlich außergewöhnlich ist. Steht also die Branche besser da, als man denkt, oder wird da am Berlinale Profil geschraubt?
Nein, es ist wirklich ein sehr starkes Aufgebot des deutschen Kinos und ich glaube, über diese Filme, über die werden wir vor allem diskutieren, wenn die Berlinale dann angefangen hat. Angefangen vom dritten Film der noch recht jungen Regisseurin Eva Trobisch, die für viele als das Regietalent ihrer Generation gilt. Sie hat eine sehr verspielte, wilde Mediensatire gedreht, über die man gar nicht so viel weiß, aber wir wissen, das ist eine Regisseurin, die einen wunderbar frischen Zugang zu unserer Gegenwart hat. Und dann begegnen wir dem neuen Film des Oscar-nominierten Regisseurs Ilkay Çatak, der für das Lehrerzimmer für einen großen Hit in den deutschen Kinos gesorgt hat. Er hat jetzt in der Türkei gedreht, der Heimat seiner Eltern. Ein ganz spannender Film soll das sein, über die Frage der Ausweisungen aus der Türkei. Und schließlich der dritte deutsche Film von Angela Schanelek, die schon zwei silberne Bären gewonnen hat. Eine ganz intime Geschichte zwischen Ehemann und Ehefrau. Eine Regisseurin, die ja sowieso für eine ganz strenge Idee von Kino steht, die hier aber, wie wir heute gehört haben, auch für einen humoristischen Ansatz sorgt. Also das deutschsprachige Kino, das deutsche Kino, das zeigt sich sehr stark auf dieser Berlinale. Dann haben wir noch Filme aus Österreich, unter anderem einen Western mit Sandra Hüller, der im 30-jährigen Krieg spielt. Sie spielt einen Soldaten, der das weibliche Geschlecht verbirgt. Also ich glaube, das sind gerade diese Filme, diese deutschsprachigen Filme, die uns wirklich diesen Wettbewerb schmackhaft machen werden.
Kommen wir nochmal auf die Vielfalt zurück. Da haben wir ja schon einige Male als Stichwort dran getippt. Vielfalt, in welchem Sinne dürfte denn Tattel das gemeint haben, was wir jetzt im Programm sehen?
Ja, ich glaube, da geht es um diese Bandbreite der Formen, denn der Wettbewerb ist wirklich viel von unterschiedlichen Stilrichtungen. Ein japanisches Anime ist da. Wir haben zwei Western, einen aus Österreich-Deutschland, einen aus Australien. Wir haben einen Thriller, wir haben ein Musical, wir haben eine Schwarz-Weiß-Biografie eines großen Jazzmusikers. Also wir sehen hier, jeder Film ist anders. Es sind alles wohl Geschichten über Familie und Zugänge. Die Regienamen dahinter, die sind noch recht unbekannt. Das sind häufig Regisseure, die gerade ihren ersten oder zweiten Film machen. Deshalb sind auch die großen Stars noch nicht dabei. Also es verspricht eine Berlinale der Entdeckung zu werden. Und wenn diese Entdeckungen dann zünden, dann müssen wir rückwirkend sagen, war diese Planung dieses Festivals ein kleiner Geniestreich. Zurzeit ist das noch ein Festival voller Fragezeichen.
Und was bedeutet all das dann für den roten Teppich, ohne den kein großes Filmfestival auskommt und für manche sogar die Grundlage der Existenz ist?
Ja, der wird nicht ganz so gefüllt sein wie letztes Jahr, muss man sagen. Juliette Binoche wird kommen, die Oscar-nominierte Regisseurin Amy Adams, Pamela Anderson, Channing Tatum. Das sind schon aber die größten Namen, die wir im Wettbewerb erwarten können. Ich glaube, viele warten auf den Popstar Charlie XCX. Die wird auch da sein, aber in einer Nebenreihe. Das ist schon das Höchste der Gefühle dieses Jahr. Ich glaube, die wahren Stars dieser Berlinale, das werden die Filme sein.
Patrick Wilinski über das Programm der 76. Berlinale, die am 12. Februar beginnt. Fazit ist natürlich wie jedes Jahr bei allem Wichtigen dabei. Vor 18 Jahren sprach Angela Merkel als erste deutsche Regierungschefin im israelischen Parlament, der Knesset, und schrieb damit nicht nur einmal Geschichte.
Jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes.
Erinnern als Staatsräson? Fragezeichen. So hieß es heute, genau 84 Jahre nachdem die Nationalsozialisten in Berlin die umfassende Vernichtung der Juden auf den Weg brachten, die Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz, um auch die Erinnerungsarbeit der Israelis an den 7. Oktober 2023 in den Blick zu nehmen. Eine voll besetzte Veranstaltung, die mein Kollege Sebastian Engelbrecht verfolgt hat, spätestens mit dem Vorgehen von Benjamin Netanyahu im Gazastreifen steht der Begriff Staatsräson offen in der Kritik. Welche Perspektiven sind heute Abend diskutiert worden?
Ja, da war vor allem, Gabi Wuttke, viel Distanzierung von dem Begriff Staatsräson zu hören. Aber da muss man sich auch nochmal klar machen, warum eigentlich. Der Begriff ist ja in der Kritik, weil er den Anschein erweckt, es gäbe vor allen demokratischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen eine Staatsräson, also ein Prinzip zur Erhaltung des Staates oder zur Erhaltung der staatlichen Autorität, was gewissermaßen über der Demokratie steht. Und davon hat sich die Mehrheit der Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer distanziert. Der Historiker Jakob Eder etwa von der Barenboim-Zeit-Akademie in Berlin sagte, man brauche jetzt das Gegenteil von Erinnern als Staatsräson, nämlich die kritische Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit, nicht eine Symbolpolitik dafür, so meint eher stehe der Begriff Staatsräson als bloße Chiffre für Solidarität mit Israel. Eder sieht in diesem Wort einen Machtbegriff, etwas Starres. Von ganz anderer Warte aus distanzierte sich der Journalist und Jurist Ronen Steinke. Er sieht den Begriff nicht normativ, sondern als einen beschreibenden Begriff. Und Steinke meint, in der Wirklichkeit sei Deutschland ja nie im Gleichschritt mit Israel gegangen, sei immer ein kritischer und auch teilweise widerständiger Freund Israels gewesen. Und den Begriff will auch Steinke loswerden, weil er eben impliziere, die Deutschen würden am Gängelband Israels und der Juden gehen und das sei eben einfach nicht der Fall. Auf der anderen Seite, ganz klar für den Begriff, machte sich Christian Held vom Auswärtigen Amt stark. Er sieht eine schleichende Erosion von Geschichtsbewusstsein, ein langsames Vergessen der Shoah und deshalb das Erinnern an die Shoah müsse zur Staatsräson in Deutschland zählen, meint Christian Held vom Auswärtigen Amt, sonst gehe ein historisches Gerüst verloren. Was jetzt aber wichtig ist noch zu sagen, auch und was auch der Christian Held nicht ansprach, bei Angela Merkel ging es ja um die Sicherheit Israels, wie wir gehört haben, die zur deutschen Staatsräson gehöre und nicht um das Erinnern. Aber hier bei dieser Tagung wurde die Staatsräson konsequent auf den Begriff der Holocaust-Erinnerung bezogen. Das ist schon eine wichtige Differenzierung.
Wenn heute Abend ein Vertreter der Regierung sich für den Begriff der Staatsräson ausgesprochen hat und zumindest zwei Teilnehmer sich davon distanziert haben, was ist Ihr Eindruck? Wird der Begriff womöglich bald im Lexikon der vergessenen Wörter stehen?
Ich befürchte das. Ich selbst bin übrigens im Jahr 2008 dabei gewesen in der Knesset, als Angela Merkel diese Rede auf Deutsch gehalten hat. Das war das erste Mal, dass eine deutsche Regierungschefin auf Deutsch in der Knesset sprechen durfte. Und ich glaube, sie hat das sehr ernst gemeint, nicht nur politisch, sondern eben auch aus einem historischen Bewusstsein, einer historischen Verpflichtung herausgesprochen. Und Angela Merkel hatte mit dem Begriff sicherlich nicht einfach nur ein formelles, rituelles Gedenken im Sinn, sondern einfach im Sinn, dass dieser Staat des Grundgesetzes auf dieser Basis steht, nämlich der Erinnerung an die Shoah. Ich habe das immer gut nachvollziehen können.
Neben der Diskussion um die Staatsräson ging es heute auch um die israelische Erinnerungskultur an das Massaker der Hamas am 7. Oktober vor 2 Jahren. Auf dem Podium saß neben anderen der israelische Cartoonist Michelle Kitschka, die Schriftstellerin Ayelet Gunder Goshen und ihr Mann. Worauf konzentrierten die sich im Gespräch?
Bei diesem Panel, da wurde klar, in Deutschland führen wir hier so eine abstrakte Diskussion über einen Begriff und in Israel, da geht es wirklich um die Existenz und nämlich um ein Ereignis, das ein ganzes Volk traumatisiert hat und vor allem natürlich diejenigen traumatisiert hat, die diesen 7. Oktober an der Grenze zu Gaza miterlebt haben. Und Sie erwähnten Professor Michelle Kitschka von der Bezalel Kunstakademie in Jerusalem. Der versteht das, wenn Angehörige von Opfern des 7. Oktober von diesem Tag tatsächlich als von einer Shoah sprechen, also einer Vernichtung, ein Begriff, der ja sonst für den Holocaust verwendet wird. Aber Kitschka sagt, er kann das nicht akzeptieren, wenn Politiker in Israel den 7. Oktober als eine Shoah, als Holocaust bezeichnen. Und auch Yaron Zur vom Holocaust-Museum der Ghetto-Kämpfer, das ist im Norden Israels gelegen, der hat das beobachtet. Die Besucher seines Museums, die benutzten diese Holocaust-Terminologie jetzt immer für das Massaker am 7. Oktober. Und er meint, Yaron Zur, die Herausforderung bestehe jetzt darin zu differenzieren, inwiefern war jetzt der 7. Oktober wirklich eine Shoah, also eine Vernichtung, und inwiefern war er das nicht. Und die zweite Herausforderung nach diesem Ereignis bestehe jetzt darin, empathisch zu bleiben. Die Schriftstellerin Ayelet Gundar Goshen, eine sehr erfolgreiche junge Schriftstellerin aus Tel Aviv, die ist übrigens auch Psychologin, und die meinte, jetzt sei wichtig, nach dem 7. Oktober müsse man vor allem das Trauma bekämpfen. Und wie könne man das tun? Sie hat sich jetzt gar nicht zum Thema Shoah geäußert. Sie hat einfach das psychologisch gesehen, den 7. Oktober für die Israelis. Man müsse vor allem ein Narrativ entwickeln, um das Trauma zu bearbeiten. Und man brauche jetzt die Empathie anderer, die die traumatische Erfahrung, die man da gemacht habe, spiegelten. Also mit anderen Worten, die einem empathisch zuhörten.
Und in diese schweren Themen passt da ein Puppentheater?
Ja, das hat mich auch wirklich erstaunt. Ich habe ja viele solcher Veranstaltungen schon erlebt. Aber es trat dann tatsächlich das jüdische Puppentheater aus Berlin namens Bubalis auf, betrieben von Shlomit Tripp. Und das war wirklich die Rettung angesichts dieser schweren und auch schwermütig stimmenden Themen. Das war auch, ja, da wurde wirklich gelacht im Haus der Wannsee-Konferenz. Etwa ein Dialog zwischen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem ersten israelischen Ministerpräsidenten David Ben-Gurion über das Thema Wiedergutmachung oder auch über Waffenlieferungen an Israel. Oder man sieht da die kürzlich erst verstorbene Margot Friedländer als Puppe, wie sie als Rotkäppchen in den Himmel kommen will, im Gespräch mit dem Historiker Josef Wulff, der auch ein Shoah-Überlebender war, schon länger gestorben ist. Also die Heiterkeit dieser Auftritte des Puppentheaters, die half dann, ich würde sagen, allen über die Schwere der Diskussionen hinweg, und das war sehr gelungen.
Sebastian Engelbrecht über die Veranstaltung heute in der Berliner Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Kamerun, der Staat in Zentralafrika, hat eine wechselvolle koloniale Geschichte erlebt, nicht zuletzt durch das Deutsche Kaiserreich. Trotz großen Widerstands hielt sich die Besatzung 35 Jahre von 1884 bis 1919. In der Hauptstadt Yaoundé hat die Deutsche Botschaft ein Gebäude vom Goethe-Institut übernommen und als Deutsches Haus wiedereröffnet. Fragen, die dieser Name aufwirft, versucht Susanne Lettenbauer zu beantworten.
Liest man in historischen Schilderungen ehemaliger deutscher Kolonialoffiziere oder Gouverneure über ihre Zeit in Kamerun, dann geht es um Militärexpeditionen, das Sammeln afrikanischer Kultobjekte und um ihre Landgüter, um ihr Kamerunhaus, weitläufige deutsche Besitztümer in Afrika, weit weg von der Regierung in Berlin. Vor diesem kolonialen Hintergrund in Kameruns Hauptstadt ein deutsches Kamerunhaus zu eröffnen, irritiert. Viele der traditionellen Regional- und Dorfchefs, die Kameruner Fon, treten am Eröffnungsabend in traditioneller Kleidung auf. Man dürfe die Bezeichnung nicht politisch betrachten, sondern nur praktisch, meint einer der Dorfältesten. Ein anderer will den deutschen Namen nicht zu wörtlich nehmen. Kulturmanager André Kunschuh betreibt unweit seinen eigenen privaten Kulturspace und Galerie mit traditionellen Skulpturen, zeitgenössischer Malerei und Masken im kleinen Hof.
Wenn es Maison du Cameroun oder Kamerunhaus wäre, ich meine, in Kamerun wird zwar Französisch und Englisch gesprochen, aber trotzdem sind das auch kolonialen Sprachen. Wenn er ein Haus für Kamerun macht und man nennt das auf Französisch, auf Englisch oder auf Deutsch, keine Ahnung, also es ist das Gleiche.
Hinter dem Kamerunhaus steckt der Kameruner Legrand Chachuang, der in Berlin ein Tourismusbüro mit dem Namen Kamerunhaus betreibt. Die Wahl eines deutschen Namens sei, zumindest in der jetzigen Debatte um Dekolonisierung, unglücklich, äußert sich die Kameruner Künstlerin Chantal Edi aus gesundheitlichen Gründen schriftlich. Es scheint ein weiterer Fall von unüberlegtem Handeln zu sein, kommentiert sie. Im vergangenen Jahr war sie eine der Kuratorinnen der vielbeachteten, erstmals unter deutschem Namen laufenden Ausstellung Staat Kamerun, eine Schau zur deutschen Kolonialzeit mit zahlreichen erstmals in Kamerun gezeigten deutsch-kolonialen Landkarten und Raubgutexponaten aus deutschen Museen. Das Kamerunhaus, ein langgestrecktes, einstöckiges Gebäude, prominent im Botschaftsviertel Bastos gelegen mit üppigem Garten, zeigt bis März im Open Space draußen und im großen Saal die erste Ausstellung. Kameruner Kunstobjekte, traditionelle Tanzmasken, Skulpturen und Fotos von den Besuchen Kameruner Delegationen in Deutschland. Fotos von Vertretern einzelner Volksgruppen, die unabhängig von der Kameruner Staatlichen Kommission für Restitution in Deutschland unterwegs waren und über Rückgaben verhandelten. Das Problem für die 11 deutschen Museen mit immerhin über 30.000 Objekten aus Kamerun: Rückführungen gehen nur an den Staat Kamerun und nicht an die Volksgruppen, was immer wieder für Diskussionen sorgt. Nach eigener Aussage will das Kamerunhaus nun Vermittler für künftige Restitutionen sein. Eine wunderbare Idee, meint der deutsche Botschafter Christian Sedert in seiner Eröffnungsrede. Dieses neue Haus wird die kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Kamerun bereichern. Es wird ein Ort der kulturellen Bildung, des kulturellen Austausches auf internationaler Ebene werden. Für Ausstellungen, wie sie heute zu sehen ist, und für Performances. Man übernehme in Berlin, auch in der neuen Bundesregierung, weiterhin die Verantwortung für die Kolonialgeschichte, betont er. Das Kamerunhaus bedeute einen neuen Meilenstein in der deutsch-kameruner Beziehung, ergänzt die Generalinspektorin des kamerunischen Kultur- und Kunstministeriums Ngerikia, verantwortlich für die Modernisierung der nationalen Archive, in denen noch immer Unterlagen aus der deutschen Zeit liegen.
Kamerunhaus.
Das Kamerunhaus ist für uns mehr als ein Gebäude. Es ist ein Symbol der Hoffnung für die Bildung einer guten Zukunft. Zusammen schauen wir in die Vergangenheit, während wir die Zukunft aufbauen. Im Goethe-Institut Yaoundé, wo bisher Ausstellungen, Konzerte und Veranstaltungen zu deutschen Kunst- und Kulturentwicklungen präsentiert werden, wartet man ab, welchen Stellenwert das Kamerunhaus in der bilateralen Kulturarbeit einnehmen wird. Es gebe bisher keine Zusammenarbeit. Deutschland sei auch finanziell nicht beteiligt, heißt es vom Auswärtigen Amt in Berlin.
Susanne Lettenbauer berichtete, und es geht weiter mit Georg Scharek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
US-Präsident Trump will es nicht gewesen sein. Er bestreitet, dass er eine Geburtstagskarte an den mittlerweile toten Sexualstraftäter Epstein verfasst hat. Trotzdem diente die Karte nun als Vorlage für ein Kunstwerk und steht als große Installation in Washington. Aufgestellt hat sie eine Gruppe mit dem Namen The Secret Handshake, wie der Sender CNN berichtet. Die Reproduktion ist demnach etwa 3 Meter hoch und zeigt unter anderem einen gezeichneten Frauenkörper und die Unterschrift Donald ungefähr auf der Höhe des Intimbereichs. Vor der Statue steht eine Art Rednerpult mit Stiften und dazu der Aufruf, eine eigene Nachricht an die Trump-Regierung zu hinterlassen. Laut CNN soll die Installation bis Freitag stehen bleiben. Es gibt noch gute Nachrichten, und eine davon kommt aus Ungarn. Ab sofort ist die Benediktinerbibliothek der Erzabtei Pannonhalma wieder geöffnet. Geschlossen war sie wegen einer Invasion von Brotkäfern. Die hatten sich durch jahrhundertealte Bücher gefressen, wahrscheinlich weil sie am Stärkekleber Gefallen gefunden hatten, der zum Bücherbinden verwendet wird. Restauratoren hatten über die vergangenen Monate 100.000 Bände aus den Regalen geholt, sie luftdicht verschlossen und die Käfer so getötet. Bei der jetzigen Wiedereröffnung sagte eine Vertreterin der ungarischen Regierung, die Sammlung in der Bibliothek stehe für die Wurzeln europäischer Kultur. Die Abtei verwahrt 400.000 Bücher von hohem geschichtlichen und kulturellen Wert. Die Fernsehshow Wetten, dass soll zurückkommen, dann moderiert von Bill und Tom Kaulitz. Das berichtet das Medienmagazin DWDL. Danach ist die erste Sendung im ZDF mit den Zwillingen für den 5. Dezember geplant. Der Sender selbst bestätigte die Meldung bisher nicht, sprach aber von großen Plänen mit Bill und Tom Kaulitz. Die beiden wurden als Teenager mit ihrer Band Tokyo Hotel bekannt. In den vergangenen Jahren haben sie unter anderem den Podcast Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood, moderiert. 2025 wurde die zweite Staffel der Reality-Serie Kaulitz und Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Wetten, das wiederum zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Unterhaltungssendungen der deutschen Fernsehgeschichte. Er hat die australische Rockband Midnight Oil mitgegründet, war dort Schlagzeuger und Songschreiber. Nun ist Rob Hurst im Alter von 70 Jahren nach längerer Krankheit gestorben. Die Band hatte sich 1976 in Sydney gebildet und wurde mit politisch und sozial engagierten Rocksongs weltweit bekannt. Ihr Song »Bats are Burning« wurde zur Hymne für die Rechte der indigenen Bevölkerung Australiens. Darin kritisierte Midnight Oil die Vertreibung und die schlechten Lebensbedingungen der Indigenen und forderte die Rückgabe ihres Landes.
Fazit:
Hakenkreuz und Hitlergruß, sie in der Öffentlichkeit zu zeigen, ist strafbar. Weil Klassenräume und Schulflure keine öffentlichen Räume sind, an thüringischen Schulen aber die verfassungsfeindlichen Gesten rapide zugenommen haben, hat das Land heute eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht. Wer in Schulgebäuden rechtsextremistische Zeichen verwendet, soll sich dafür künftig vor Gericht verantworten müssen. Jens-Christian Wagner leitet in Thüringen die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Schönen guten Abend, Herr Wagner.
Guten Abend.
Ist die Entscheidung der thüringischen Landesregierung für Sie nachvollziehbar?
Ja, es ist eine nachvollziehbare Entscheidung, die sicherlich auch damit zu tun hat, dass wir auch in den Thüringer Gedenkstätten in den letzten anderthalb Jahren eine große Zunahme von rechtsextrem motivierten Straftaten beobachtet haben. Auch von Jugendlichen aus Thüringer Schulen, die den Hitlergruß zeigen, die Sieg heil schreien oder sich in anderer Art und Weise über die Opfer der Konzentrationslager lustig machen.
Kommen Sie in den Führungen noch in das Gespräch mit den Jugendlichen, beziehungsweise was hören Sie, was erfahren Sie, was sehen Sie bei den Lehrern?
Die ganze Bandbreite, also insgesamt kann man deutlich feststellen, dass in den letzten anderthalb Jahren die Abwehrhaltung gegenüber einer kritischen Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen wie überhaupt gegenüber dem Besuch einer Gedenkstätte bei Schülerinnen und Schülern, insbesondere aus ländlichen Gebieten in Ostdeutschland, deutlich zugenommen hat. Die größten Probleme haben wir allerdings nicht bei Jugendlichen, die mit ihren Lehrerinnen und Lehrern und unseren Guides unterwegs sind, sondern bei unbegleiteten Jugendlichen, die von ihren Lehrerinnen und Lehrern alleingelassen werden, über das Lagergelände geschickt werden und sich dann nicht angemessen verhalten, bis dahin, dass sie andere Besucherinnen und Besucher bedrohen, dass sie Poser-Fotos machen und, was wir auch im letzten Jahr mehrfach erleben mussten, etwas, was mich immer wieder fassungslos macht, dass Jugendliche in die Verbrennungsöfen kriechen und sich dann dort gegenseitig fotografieren und entsprechende Gesten zeigen und das dann später auf Social Media posten. So werden wir darauf überhaupt auch erst aufmerksam.
Und die Lehrerinnen und Lehrer, die die Jugendlichen alleine übers Gelände laufen lassen, sind die Ihrer Meinung nach überfordert?
Ja, also zunächst mal ist es eine Verletzung der Aufsichtspflicht. Manchmal aber hat das durchaus sogar einen pädagogischen Hintergrund. Also da werden dann die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen losgeschickt und sollen sich irgendetwas näher ansehen und danach das Ganze dann zusammentragen. Das passiert ganz, ganz selten mal. Wie man überhaupt sagen muss, die meisten Lehrerinnen und Lehrer zeigen ein sehr, sehr großes Engagement. Was wir allerdings auch erleben, und das nimmt zu, sind verunsicherte Lehrerinnen und Lehrer, die uns berichten, dass sie an ihre Schülerinnen und Schüler nicht mehr rankommen. Wie das Reden gegen eine Wand. Und das betrifft eben hauptsächlich Schulklassen, die aus Regionen kommen, in denen extrem rechtes Denken längst kulturelle und politische Hegemonie erlangt hat. Also vor allen Dingen ländlichen Gebieten in Ostdeutschland, aber auch in einigen westdeutschen Gebieten. Und dann sind es eben nicht nur die Schülerinnen und Schüler, bei denen dieses Gedankengut sich immer mehr breit macht, sondern diese Lehrer erzählen uns dann, wenn sie das auf dem Elternabend thematisieren, dann hören sie, dass die Eltern genauso reden. Da weiß man, wo es herkommt. Und da sind einige Lehrer tatsächlich richtig verzweifelt.
Thüringens Bildungsminister Tischner weiß offensichtlich um die Problematik, weil er heute bei der Vorstellung dieses politischen Vorstoßes davon gesprochen hat, dass es letztlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, das, ich zitiere, Problem zu lösen. Was sollte diese Initiative tatsächlich im Bundesrat eine Mehrheit finden, hätte das aber wiederum zur Folge ein Denkzettel, wo Gerichte über Schülerinnen und Schüler zu urteilen haben, in welchem Maß, mit welcher Konsequenz?
Das ist eine sehr wichtige Frage, denn tatsächlich handelt es sich hier um Jugendliche und nicht um Erwachsene. Und es handelt sich auch um pädagogische Settings und nicht um Menschen, die alleine unterwegs sind. Und deswegen gibt es ja auch aus guten Gründen ein Jugendstrafrecht, das den Erziehungsgedanken in den Mittelpunkt stellt. Strafe allein kann es hier natürlich bei weitem nicht sein. Insofern ist es richtig, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das wir angehen müssen. Diese Formen der Bestrafung, die sicherlich richtig sind, auch um der Normalisierung von rechtsextremen Symbolen und rechtsextremen Denken etwas entgegenzusetzen. Diesen Bestrafungen müssen erzieherische Maßnahmen, müssen historisch-politische Bildung beiseite gestellt werden. Und wir forschen intensiv an der Wirksamkeit unserer Arbeit. Aber auch wir sind ja nur ein kleines Schräubchen sozusagen, an dem gedreht werden kann, gesamtgesellschaftlich gesehen. Da sind die Schulen gefordert, da sind die Universitäten gefordert. Ja, sind wir alle gefordert, zum Beispiel indem wir rechtsextreme Positionierungen im Alltag, im Zug, rassistische Sprüche im Bus und dergleichen nicht unwidersprochen hinnehmen.
Stellt die Politik für diese Ansprüche genügend Geld zur Verfügung?
Tatsächlich haben wir als Gedenkstätten, was die Finanzierung durch das Land Thüringen anbelangt, können wir überhaupt nicht klagen. Bundesweit allerdings haben alle Gedenkstätten, die vom Bund institutionell mitgefördert werden, derzeit das Problem, dass unsere Etats seit 2024 gedeckelt sind und bei steigenden Löhnen und Gehältern durch Tarifverträge, aber auch sonstigen steigenden Betriebskosten bedeutet das de facto eine Senkung dessen, was wir für die Bildungsarbeit ausgeben können. Aber es betrifft ja nicht nur die Gedenkstätten. Ich glaube, alles Geld in historisch-politische Bildung ist gut investiertes Geld. Es geht aber eben nicht nur ums Geld. Insgesamt muss es darum gehen, sowohl das kritische Geschichtsbewusstsein, das historische Urteilsvermögen in der Gesellschaft und damit auch bei Jugendlichen zu stärken. Und was wir vor allen Dingen auch stärken müssen, ist Medienkompetenz. Denn vieles, was wir von Jugendlichen hören, ist gewissermaßen wiedergegeben aus Social Media. Wir erleben, dass sich rasant Geschichtsrevisionismus digital verbreitet. Meinungsbildung und Wissensaneignung erfolgt eben nicht mehr in Büchern, auch weniger in der Schule, sondern vor allen Dingen im digitalen Raum. Da verbreitet sich Fake History rasant, auch antidemokratisches, rechtsextremes Gedankengut. Und das macht dann natürlich nicht vor jungen Menschen Halt, die das dann weitergeben. Gerade angesichts der vielen sogenannten alternativen Medien werden nun mal Desinformationen verbreitet und das wird dann durch Social Media in die entsprechenden Blasen gegeben, radikalisiert sich in den Echokammern und das Ergebnis ist eine Radikalisierung und Verrohung in der Gesellschaft.
Sie haben uns geschildert, was bei Besuchen in den Gedenkstätten in Buchenwald und Mittelbau-Dora erlebt werden musste, sage ich jetzt mal. Aber Sie haben auch gesagt, dass die Schülerinnen und Schüler teilweise auch aus Elternhäusern kommen, wo sie quasi widerspiegeln, was sie dort erleben. Das heißt, wir können doch auch diesen Vorstoß jetzt als einen politischen Strohhalm verstehen, weil ein gesamtgesellschaftliches Problem nicht in den Griff bekommen werden kann und ein Ansatzpunkt gesucht wird, um zu zeigen, dass Politik versucht, etwas zu tun.
Nicht unbedingt. Ich finde diesen Schritt richtig. Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht nur das Symptom bekämpfen, sondern das tatsächliche Problem. Und die Schülerinnen und Schüler, die rechtsextreme Meinungen vertreten, die würde ich tatsächlich eher als Symptom sehen. Das eigentliche Problem liegt doch bei denen, die diese Propaganda verbreiten, die dann junge Menschen über Social Media, vielleicht auch über die Eltern zur Kenntnis nehmen und sich aneignen. Da müssen wir ansetzen. Und da ist unter anderem mit der AfD eine rechtsextreme Partei zu nennen, die mittlerweile in so gut wie jedem deutschen Parlament sitzt, die notorisch geschichtsrevisionistische Positionen verbreitet. Aber wie gesagt, eigentlich sind wir mit dem Symptom konfrontiert in den Gedenkstätten und nicht mit der eigentlichen Ursache. Und da müssen wir ran.
Sagt Jens-Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora in Weimar. Vielen Dank für Ihre Zeit und einen guten Abend.
Danke Ihnen.
Idris Elba und Tom Hiddleston, die beiden Schauspieler, werden immer wieder mal gehandelt als Nachfolger von Daniel Craig als James Bond. Als würden sie nun die Hand für diesen Posten heben wollen, gibt es mit den beiden Serienfortsetzungen, die sich Simone Schlosser angesehen hat, vielleicht eine neue Chance, Nachfolger von Daniel Craig zu werden.
Wie erzählt man eine Serie weiter, von der die erste Staffel ein großer Erfolg war, deren Geschichte aber eigentlich zu Ende ist? Nun, man kann entweder versuchen, das Gleiche noch einmal zu machen, oder man wagt etwas ganz anderes. Im Fall der Serie Hijack haben sich die Macher für eine Art Mittelweg entschieden. Die Hauptfigur ist erneut Sam Nelson, gespielt von Idris Elba. Durch Zufall gerät er in der ersten Staffel in eine Flugzeugentführung. Die Geschichte ist in Echtzeit erzählt und nur Sam ist es zu verdanken, dass das Flugzeug am Ende sicher landet. In der zweiten Staffel haben er und wir es erneut mit einer Entführung zu tun. Betroffen ist diesmal die Berliner U-Bahn. Und der Entführer ist Sam Nelson selbst.
Meine Fahrgäste, die U5 in Richtung Höhne ist jetzt zur Abfahrt bereit.
Und zurückbleiben bitte.
Allein schon dieses Setting in der Berliner U5 ist ein Grund dafür, dass man sich diese neue Staffel unbedingt anschauen sollte. Denn wann kommt es schon mal vor, dass internationale Produktionen erkennbar in Deutschland spielen, ohne dass es darin um den Holocaust geht? Die zweite Staffel spielt etwas mehr als ein Jahr nach den Ereignissen der ersten. Und man muss die nicht unbedingt gesehen haben, aber es ist schon deutlich unterhaltsamer. Denn natürlich gibt es einige Verbindungen. Sam hat sich durch seine Rettungstat im Flugzeug Feinde gemacht. Und die will er nun anscheinend zur Verantwortung ziehen. Idris Elba spielt diese Figur erneut mit großem Charisma. Aber man merkt Sam an, irgendetwas hat sich verändert. War er in der ersten Staffel noch ausnahmslos cool, wirkt er diesmal nervös, angespannt und bereit, bis zum Äußersten zu gehen.
Sie sind Otto, oder?
Wer sind Sie?
Otto, hören Sie mir zu. Ich entführe jetzt diesen Zug.
In Wahrheit ist natürlich alles deutlich komplexer. Es ist die große Kunst dieser Serie, dass sie gleichzeitig hochgradig unrealistisch ist und dennoch derart spannend, dass man unbedingt weiterschauen muss. Und die Verantwortlichen haben aus der ersten Staffel gelernt. Damals war alles außerhalb des Flugzeugs ungleich weniger spannend. Diesmal gelingt die Balance zwischen den verschiedenen Erzählsträngen besser. Auch dank einiger deutscher Gastauftritte. Allen voran Lisa Vicari, die gerade einen regelrechten Lauf hat und die man sich unbedingt merken sollte. Schließlich nimmt sie es hier mit Idris Elba auf, wenn auch nur über Funkkontakt. Auch diese Serie ist zurück, der Thriller The Night Manager. Die erste Staffel lief vor 10 Jahren und war ein großer Erfolg. Sie war stilvoll, intelligent und ein Showdown zweier Ausnahmestars. Auf der einen Seite Tom Hiddleston als Jonathan Pine, ein ehemaliger Soldat, jetzt Nachtportier, der vom Geheimdienst angeworben wird, um sich bei Waffenhändler Richard Roper einzuschleusen. Der wiederum wurde gespielt von Hugh Laurie, auch bekannt als Fernseharzt Dr. House. Es war eine brillante Serie, die einen regelrechten Boom an Agentengeschichten nach sich gezogen hat, wobei ihr keine das Wasser reichen konnte. Nun probiert sie es also selbst und hat dabei ein besonderes Problem, denn die erste Staffel beruht auf einem Roman von Jean Le Carré. Und der endet, Achtung Spoiler, mit dem Tod von Richard Roper. Wie also weitermachen ohne Superbösewicht? Man erfindet einen neuen.
Wie war Ihr Spiel?
Hab verloren.
Sie wissen, was man sagt? Niederlagen machen einen stärker.
Na, hoffen wir es.
Und so beginnt die zweite Staffel ähnlich wie die erste. Jonathan Pine heißt inzwischen Alex Goodwin und wieder einmal muss er tun, was er am besten kann. Sich unter falschem Namen in eine fremde Organisation einschleusen. Dort trifft er auf eine Verschwörung, die klingt wie aktuell unsere Nachrichten. Eine reiche westliche Nation hat es auf Rohstoffe abgesehen und will dafür ein Land in Südamerika infiltrieren. Nur ist das in diesem Fall nicht Venezuela, sondern Kolumbien.
Ich hätte dich fast umgebracht.
Ja, es hat sich so angefühlt.
Ach, Matthew, du hast keine Ahnung, wer ich wirklich bin, oder?
Die neue Staffel von The Night Manager ist weniger glamourös als die erste. Es ist die Staffel zur Rezession. Sie ist nüchterner, schmutziger, aber nicht weniger faszinierend. Und wieder reicht die Verschwörung bis ganz nach oben. Offiziell darf man natürlich nichts verraten. Wer so viel Spannung nicht aushält, kann im Internet längst nachlesen, was passieren wird. Nur so viel sei gesagt. Mancher Tote ist in dieser Serie doch nicht so tot, wie man zunächst denkt. Und das ist auch gut so.
Neuer Serienstoff, The Night Manager auf Prime Video und Hijack bei Apple TV. Die Jury des Berliner Theatertreffens hat vor ein paar Tagen ihre Auswahl der bemerkenswertesten Produktionen der Saison vorgestellt für das im Mai beginnende Treffen. Die Überraschung: zeitgenössische Dramatik fehlt völlig. Das Team unseres Theaterpodcasts suchte nach Erklärung und fragte die preisgekrönte Dramatikerin Maria Milisavljevic. Im neuen Theaterpodcast antwortete sie:
Ich habe bei einem Theater in London promoviert, das Royal Court, wo nur neue Texte gemacht werden. Auch das Theater, wo ich in Toronto gearbeitet habe, wir hatten nur neue Texte im Programm mit sehr viel weniger Budget als jedes Theater in Deutschland. Aber die Leute kommen halt, weil sie neue Texte sehen wollen. Selbst Abo-Publikum kauft Abos für neue Texte. Das ist was, wo man in der Kultur halt dran gewöhnt sein muss. Und bei uns ist natürlich ein ganz anderer Kanon auf den Bühnen. Dann ist oft das Argument da, dass man sagt, das Schulstück, das ist der Zerbrochene Krug zum Beispiel, und die Schulen lesen das. Das heißt, es wird landauf, landabwärts gemacht, weil natürlich die Schulen dann kommen, da werden die Karten verkauft. Und ich glaube, dass man auch neuen Stücken zutrauen kann, dass Menschen kommen, die sehen. Aber dass man natürlich dann so einen Text auf eine große Bühne setzt. Und ich glaube, das ist in Deutschland einfach noch nicht so etabliert. Es sei denn, es sitzt eine große Regieposition drauf oder eine Spielerin, die da tatsächlich mitgeht. Also wenn jetzt ein Uli Mattes sagt, ich mache dieses neue Stück am DT, dann gehen da Leute hin.
Wie steht's um die neue Dramatik? So heißt die neue Folge unseres Theaterpodcasts mit Maria Milisavljevic und Autor David Gieselmann unter dlfkultur.de, in der kostenlosen DLF-App und überall, wo es Podcasts gibt. In der Kulturpresseschau von Arno Ozesek geht es zum einen um Sport und zum anderen um unsportliche Weltpolitik.
Wir sind ihm scheißegal, titelt die Süddeutsche Zeitung mit Blick auf US-Präsident Trump. Kurt Kister beleuchtet den Stand der Dinge zwischen den USA und Europa und wirkt höchst beunruhigt. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Washington mit einem Knall aus der NATO verabschiedet. Das wäre der Fall, wenn Trump an seinen Grönland-Annexionsplänen festhält und sie auf welche Weise auch immer umsetzt. Zu einer kriegerischen Auseinandersetzung würde es deswegen nicht kommen. Der Bundeskanzler würde nicht die US-Flugzeuge in Ramstein bei Kaiserslautern bombardieren lassen, wenn US-Fallschirmjäger den Flughafen von Nuuk auf Grönland besetzen würden. Weil das Trumps aggressive Hintersassen von J.D. Vance abwärts wissen, wird allerdings auch die Wahrscheinlichkeit einer ernsthaft hirnrissigen Aktion der Trump-Regierung nicht geringer. Europa gilt diesen Leuten als ein Kontinent der Vergangenheit, auf dessen Zukunft man keine Rücksicht nehmen muss. Europa ist eingeklemmt zwischen einem Feind im Osten und einem Gegner im Westen. Kurt Kister in der SZ. Um beim US-Präsidenten zu verweilen, würden Sie wegen Trump auf Fußball verzichten? Fragt die Tageszeitung. Geradezu atemlos listet Alina Schwärmer Gründe für privaten WM-Verzicht und einen WM-Boykott durch Staaten und Verbände auf. Die grauenvollen Eisdeportationen, der eskalierende Magerfaschismus, die faktische Übernahme des mächtigsten Staats der Welt durch Milliardäre, die gezielte Beschleunigung des Klimakollaps, der völkerrechtswidrige Militäreinsatz in Venezuela, die Morde in der Karibik, die Finanzierung des mutmaßlichen Völkermords in Gaza, dazu die widerwärtige Trump-Infantino-Achse in der FIFA oder auch der mögliche Ausschluss ausländischer Fans aus 39 Ländern. Uns scheint der Sound der Taz-Autorin Schwärmer nicht frei von klassischem Anti-Amerikanismus, und alles mit allem zu vermengen ist auch keine journalistische Tugend. Allerdings weiß Schwärmer selbst, dass ein WM-Boykott wenig verbessern würde. In den letzten Jahren wachsender weltpolitischer Spannungen wird der Sportboykott zunehmend als Allzweckwaffe gehandelt. Dabei hat er historisch fast nie gewirkt. Unter anderem, weil dafür eine langfristige und breit getragene Isolation eines Landes nötig ist, die kaum je funktioniert, und man angesichts all der Angriffskriege, Völkermorde und Annexionen bei ernsthafter Anwendung einen gemeinsamen Weltsport vergessen könnte. Alina Schwärmer in der Taz. Mit der geopolitischen Dimension des Sports nichts zu tun hat der Artikel »Kraftsport ist ein undankbares Unterfangen« in der Tageszeitung Die Welt. Guter Vorsatz Fitnessstudio? Bevor Sie das umsetzen, überlegen Sie nochmal. Ich gehe seit Jahren ins Gym und kenne doch keinen Sport, der mich trauriger macht, bekennt Julian Theilen, dessen Ausführungen Studiobetreiber für geschäftsschädigend halten dürften. Ein Fitnessstudio ist die Absage an die Gemeinschaftserfahrung, die einen vielleicht ja erst zum Menschen macht. Im Gym trainiert man für sich allein, man duscht für sich allein, man isst den Proteinriegel allein. Ich kann mich in 10 Jahren Fitnessstudio an keine einzige nachhaltige Begegnung erinnern, was sicher auch daran liegt, dass ich dort, wie alle anderen, Kopfhörer trage. Julian Theilen über den Nichtort Fitnessstudio. Passenderweise ist am 21. Januar der Tag der Jogginghose und das bringt Jannis Koltermann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ins Grübeln. Wie bitte? Noch so ein Tag? War nicht gestern erst der Tag der Kaffeepause, vorgestern der Weltquarktag und vorvorgestern der Welttag des Schneemanns? Koltermann findet das Tragen von Jogginghosen in der Öffentlichkeit verstörend, tröstet sich und seine Gesinnungsgenossen jedoch wie folgt. Im Oktober bietet sich die Gelegenheit zum Gegenschlag. Dann folgt in kurzem Abstand der Weltkrawattentag auf den Tag des Anzugs. Wer so lange nicht warten möchte, kann schon heute zumindest ein subtiles Zeichen setzen und, statt Jogginghose zu tragen, einfach Eichhörnchen füttern, Müsliriegel essen oder besonders intensiv kuscheln. Auch diese Dinge haben am 21. Januar nämlich ihren Ehrentag. Davon haben wir absolut nichts gewusst und sagen deshalb nur noch mit einer Überschrift der Taz: Mein lieber Schwan.
Arno Otzessigs Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke.